Mir nochmal herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung zum Thema Die Linke in Israel und Palästina. Wir freuen uns sehr, dass Leon heute bei uns ist. Leon ist aus Duisburg und er studiert Islamwissenschaften und Geschichte in Bochum. Er hat den Text geschrieben, Die palästinensische und israelische Linke, ein historischer Überblick. Der ist im Aphorisma Verlag im März 2023 erschienen. Und wir haben hier auch einige Exemplare heute da, die ihr gerne kaufen könnt für 7,50 Euro. Kommt dazu einfach im Anschluss auf mich zu, dann könnt ihr euch das gerne kaufen. Ein wichtiges Thema für uns ist natürlich aktuell Palästina, deswegen sind wir auch heute hier. Wir haben dazu bereits Ende September eine Veranstaltung gemacht mit der jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost und planen auch neben der heutigen Veranstaltung noch weitere zu dem Thema zu machen. Und bevor wir jetzt gleich den Vortrag hören von Leon, wird eine Genossin noch auf unseren Standpunkt zum Thema Israel-Palästina eingehen. Genau, dann übergebe ich das Wort an die Genossin.
Also einfach nochmal kurz unser Standpunkt zusammengefasst, einfach weil es jetzt seit dem 7. Oktober und dem Krieg, der in Gaza geführt wird, die erste Veranstaltung ist, die wir wieder zu dem Thema machen. Die jahrzehntelange Besatzung, Unterdrückung und Vernichtung palästinensischen Lebens hat aktuell einen neuen Höhepunkt erreicht. Die internationale Solidarität mit den PalästinenserInnen und der Kampf gegen die Unterstützung Israels durch die deutsche Regierung sind deshalb gerade von zentraler Bedeutung. Seit dem Angriff der Hamas und anderer am 7. Oktober 2023 führt der israelische Staat einen Krieg gegen die Bevölkerung des Gazastreifens. Wohnsiedlungen, Krankenhäuser und Schulen werden bombardiert, über 22.000 PalästinenserInnen wurden bereits ermordet, darunter tausende Kinder. Weitere Menschen in Gaza verhungern oder sterben aufgrund fehlender medizinischer Versorgung. 1,5 Millionen Menschen sind durch Israels Angriffe vertrieben worden. Es findet eine humanitäre Katastrophe statt. Und zahlreiche ForscherInnen wie der israelische Holocaust- und Genozidforscher Ras Segal sowie ExpertInnen der UN warnen vor einem drohenden Genozid in Gaza. Von israelischen PolitikerInnen und RegierungsvertreterInnen wird eine genozidale Sprache verwendet. Sie betonen öffentlich und unmissverständlich, Gaza soll ausgelöscht werden. Südafrika hat vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag eine Klage wegen Völkermord gegen Israel eingereicht. Besatzung, Unterdrückung und Vernichtung von PalästinenserInnen geschieht dabei nicht erst seit dem 7. Oktober, sondern seit 75 Jahren. Der Gazastreifen ist seit 16 Jahren mehr oder minder komplett abgeriegelt. Es ist ein Freiluftgefängnis für über 2 Millionen Menschen. In dieser Zeit wurde Gaza 5-mal großflächig und viele weitere Male in kleinerem Umfang bombardiert. Angst, Trauma, Perspektivlosigkeit und Mangel am Nötigsten gehören zum Alltag der Menschen dort. Und auch in der Westbank und im israelischen Kernland dauern Vertreibung, Entrechtung, Ausschluss von demokratischer Beteiligung, willkürliche Haft und rassistische Diskriminierung von PalästinenserInnen seit Jahrzehnten an. Bereits vor dem 7. Oktober haben in 2023 SiedlerInnen und Militär über 250 PalästinenserInnen ermordet. In den letzten Monaten haben Morde an PalästinenserInnen durch die Armee oder rechte SiedlerInnen noch weiter zugenommen. Israel ist als exklusiv jüdischer Staat ein Staat, der die Diskriminierung der PalästinenserInnen als Grundlage hat. Die 20% der palästinensischen StaatsbürgerInnen Israels sind dort BürgerInnen zweiter Klasse. Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch, Amnesty International und B'Tselem haben festgestellt, dass israelische Behörden Verbrechen gegen die Menschlichkeit begehen, nämlich die Verbrechen der Apartheid und Verfolgung. Palästinensischer Widerstand, auch militärischer, gegen die israelische Besatzung ist daher legitim. Es handelt sich nicht um einen Konflikt zwischen zwei gleichrangigen Staaten, sondern um einen asymmetrischen Konflikt zwischen einer mit modernsten Mitteln hochgerüsteten Besatzungsmacht und einer zersplitterten, auseinandergetriebenen, unterdrückten Bevölkerung. Gleichzeitig verurteilen wir die Massaker und Angriffe auf israelische ZivilistInnen am 7. Oktober als Kriegsverbrechen. Der Großteil der etwa 1200 Opfer auf israelischer Seite waren nicht Teil der israelischen Streitkräfte oder Polizeieinheiten. Wer in allen BewohnerInnen Israels militärische Ziele sieht, verunmöglicht jedes Bündnis, jede gemeinsame Perspektive zwischen der einfachen Bevölkerung auf beiden Seiten der Grenzen. Die Hamas und andere islamistische Organisationen vertreten eine mörderische Ideologie und sie laden den Hass auf Israel antisemitisch auf. Ihr Gesellschaftsentwurf sieht auch für Palästina eine reaktionäre, patriarchale Klassenherrschaft vor. Unser Bezugspunkt sind zu jeder Zeit linke und fortschrittliche AkteurInnen weltweit. Wir stehen an der Seite aller Kräfte in Palästina und Israel, die für gleiche Rechte, Freiheit und ein gutes Leben für alle Menschen zwischen Jordanfluss und Mittelmeer einstehen. Wir wollen uns deshalb mit linken Kräften in Palästina und Israel beschäftigen und freuen uns dazu, heute Leon bei uns begrüßen zu dürfen.
Ja, danke schön. Also ich würde jetzt gleich direkt anfangen. Zwei, drei Sachen nur vorweg. Also einmal, ich neige dazu, nicht so laut zu reden. Ich glaube, das wäre heute sehr schlecht. Also jedes Mal bitte dazwischen rufen, wenn ihr nichts mehr hört da hinten. Das zweite ist, dass ich diesen Vortrag jetzt schon mehrfach gehalten habe und immer aber auf die Bedürfnisse sozusagen der Leute, die mich eingeladen haben und des Publikums eingegangen bin. Ich wurde jetzt heute gebeten, zu bestimmten Organisationen mehr zu sagen. Deswegen würde ich eben woanders versuchen zu reichen. Was ich vor allem aber immer gefragt habe, ist, ob ich sozusagen einmal einen Überblick über die Geschichte geben soll. Also logischerweise wirklich sehr kurz. Ich weiß nicht, ich habe nie die Zeit gemessen. Vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten oder so gehen dafür trotzdem drauf. Einfach nur deshalb, weil es wichtig ist, einfach gewisse Jahreszahlen im Kopf zu haben. Also wer jetzt zum Beispiel mit der Jahreszahl 1948 oder 67 oder 2000 oder auch 87 nicht so viel anfangen kann, da wird es wahrscheinlich dann doch Sinn machen, dass ich da vielleicht einmal kurz einen Überblick gebe. Wir können jetzt mal kurz ein Stimmungsbild vielleicht machen. Also einfach mutig sein und einmal die Hand heben, wenn ihr sagt, damit könntet ihr jetzt noch nichts anfangen. Mit diesen Jahreszahlen, die ich gerade genannt habe. 1, 2, 3, 4. Okay. Habt ihr hinten nicht gehört oder ihr könnt alle was damit anfangen? Ich habe diesen Vortrag, der basiert auf dem Heft, das hier vorne liegt. Der ist allerdings ein bisschen politischer aufgezogen. Also das Heft ist vor allem eine Darstellung, jetzt keine Bewertung oder so, sondern ja sehr deskriptiv und das hängt einfach auch damit zusammen, dass es sehr wenig Literatur, vor allem auf Deutsch, einfach zu dem Thema gibt. Und genau, ich einfach vor allem den Lesern selber die Möglichkeit geben wollte, da ihre Meinung zu bilden. Ich habe jetzt den Vortrag immer so gehalten, dass ich den, weil ich ihn einfach in sehr politischen Zusammenhängen nochmal immer gehalten habe, dass ich den immer mit Thesen verbunden habe, die ich aus dem, was ich da aus meiner Forschung, um mal so einen hochgestochenen Begriff zu nehmen und auch aus meiner eigenen politischen Erfahrung einfach abgeleitet habe. Und genau, ich glaube, da können wir dann gleich auch sehr gut mit diskutieren, auch wenn ich davon ausgehe, dass es einige andere Punkte noch geben wird, über die man hier diskutieren kann heute Abend. Und zwar ist das die erste These, die ich hier aufstellen würde. Ich kann sie einmal vorlesen für die, die sie jetzt nicht lesen können. Oder auch für die Aufnahme. In Palästina steht die nationale Frage politisch absolut im Zentrum. Daher muss auch die Linke dort diese Frage vor allen anderen beantworten. Ich glaube, es ist unschwer zu erkennen, dass es aus einer bestimmten politischen Perspektive diese These aufgestellt wurde. Und genau. Die zweite These ist eben in zwei Stufen. Erstens hat sich aus meiner Sicht gezeigt, dass die israelische Linke strukturell nicht in der Lage ist, diese Aufgabe zu erfüllen. Das werde ich eben gleich in dem Vortrag, denke ich, auch hinreichend darlegen. Und zweitens, dass die palästinensische Linke diese Frage, die nationale Frage in der Vergangenheit nicht politisch richtig beantwortet hat, dass sie aber grundsätzlich dazu in der Lage sein muss. Das ist jetzt der Aufbau vom Vortrag. Wie gesagt, diese Null ist eben optional. Das werde ich jetzt eben versuchen in Kürze zu machen. Dann habe ich das so aufgegliedert, dass ich einmal über die Mandatszeit kurz spreche. Also Mandatszeit, die britische Kolonialherrschaft in Palästina. Dann eben die israelische Linke nach 48, das heißt die Linke in Israel in den 48er Gebieten. Und dann über die palästinensische Linke in den 1967 besetzten Gebieten. Wie gesagt, ich versuche es jetzt ganz kurz eigentlich nur anzureißen. Der Zionismus ist eben Ende des 19. Jahrhunderts entstanden als Antwort auf den Antisemitismus in Europa und hat sich eben zum Ziel gesetzt, die sogenannte jüdische Frage dadurch zu lösen, dass man einen jüdischen Staat schafft. Diesen Staat wollte man in Also es wurde darüber diskutiert, in welchen Gebieten man ihn gründen kann. Es war immer von Anfang an mit Kolonialismus auf jeden Fall verbunden. Es gab Ideen, das in Lateinamerika zu machen, in Afrika zu machen. Man hat sich dann am Ende aus verschiedenen Gründen für Palästina entschieden. Das lag eben auch daran, dass 1917 dann die berüchtigte Balfour Declaration erlassen wurde, die eben die Gründung einer jüdischen Heimstätte, wie es damals hieß, in Palästina der zionistischen Bewegung von Großbritannien versprochen wurde. Es gab verschiedenartige Gegenwehr der indigenen Bevölkerung, also der Palästinenser, gegen die zionistische Kolonialisierung, die dann vor allem Form angenommen hat, eben nachdem die Briten ihre Kolonialherrschaft in Palästina errichtet haben. Also die zionistische Bewegung war eben schon vorher aktiv, war aber politisch ziemlich bedeutungslos. Sie haben halt Land aufgekauft haben ja wenige Handvoll Leute erstmal in dieser Zeit nach Palästina gebracht. Das hat sich auch erstmal gar nicht direkt geändert mit der Balfour Declaration, aber die zionistische Bewegung hatte ab dann eben eine imperialistische Schutzmacht, die dann auch die Herrschaft in Palästina innehatte. Und es gab mehrere Aufstände dagegen von palästinensischer Seite, und der wichtigste war eben von 1936 bis 1939, ein Aufstand, der mit einem Generalstreik begann und auch bewaffnete Form annahm. 1947 hat dann die UNO die Teilungsresolution beschlossen, also sie hat ohne Referendum oder sonst irgendwas entschieden, Palästina zu spalten, zu teilen, zwei Staaten zu gründen. Also die jüdische Bevölkerung in Palästina hat damals die Minderheit im Land gestellt, hat aber mehr als 50% des Bodens versprochen bekommen. Und dazu noch die fruchtbarsten Böden und auch geopolitisch eigentlich die wichtigsten Gebiete. Die palästinensische Bevölkerung, die Mehrheitsbevölkerung, hat den kleineren Teil des Landes bekommen. Unmittelbar nach dieser Teilungsresolution begannen dann die zionistischen Milizen damals mit der Vertreibung der Palästinenser. 1948, kurz nach der unmittelbar nach der offiziellen Staatsgründung Israels, marschierten dann verschiedene arabische Armeen ein, die hoffnungslos unterlegen waren, und im Zuge dessen ist dann die weitere Vertreibung der Palästinenser erfolgt, die ja bekannt ist unter dem Namen Nakba. Und das ist ein Prozess, der bis heute anhält, wie wir wissen. Und dieser Krieg zwischen den arabischen Armeen und den zionistischen Milizen, beziehungsweise ab Mai 48 dann der israelischen Armee, ging dann bis 49. Und in der Zeit hat sich dann Israel weitere Gebiete einverleibt, also 78 bis 80% Palästinas gehören seitdem zu Israel. Also auch wenn wir über die Zwei-Staaten-Lösung reden, in den Grenzen von 1967, müssen wir immer im Kopf haben, dass das nicht das gleiche ist wie der UN-Teilungsplan, sondern da reden wir schon über 80% Palästinas in israelischer Hand. In den Jahren nach der Staatsgründung Israels waren die Palästinenser erstmal geschlagen, auch die arabischen Armeen waren geschlagen. Es gab zwar immer wieder auch Widerstandsversuche, aber eigentlich war das erstmal eine Zeit der Niederlage in den nächsten Jahren, und erst in den 1960er Jahren begann dann der bewaffnete Kampf, der ja sehr prägend auch für die palästinensische Befreiungsbewegung war. Also am wichtigsten ist eben die Fatah, die dann später die PLO Führung übernommen hat und bis zu den Osloer Abkommen in den 90er Jahren auch unangefochten eigentlich die Befreiungskraft in Palästina war. 1967, der sogenannte Sechstagekrieg, in der arabischen Welt Junikrieg oder Naxa, also Rückschlag, war dann eben dieser Krieg, in dem Israel seine verschiedenen Nachbarländer überfallen hat und eben ganz Palästina erobert hat. Dazu muss man vielleicht noch einmal kurz sagen, weil das auch nicht unwichtig ist, gleich für die Entwicklung der palästinensischen Linken nach 48. Der Gazastreifen stand ab 48/49 unter ägyptischer Kontrolle, und die Westbank wurde von Jordanien, also im Königreich Jordanien, annektiert. Ab 67 eben alles unter israelischer militärischer Kontrolle, und das ist ja auch bis heute so, beziehungsweise der Gazastreifen eben seit 2005 also nicht mehr besetzt und sondern ja, wie soll man sagen, umzingelt und spätestens seit 2006/2007 blockiert und abgeriegelt. 1970/71, das sind jetzt vielleicht schon so ein bisschen Spezialdaten, aber es ist tatsächlich für die Geschichte des palästinensischen Befreiungskampfs nicht unwichtig. Der sogenannte Schwarze September. Gemeint ist hier nicht das Kommando aus München, was ja hier in Deutschland vor allem berüchtigt ist, sondern das Ereignis, nachdem dieses Kommando sich benannt hat, nämlich die Vertreibung der PLO aus Jordanien, war auch eine Reaktion vor allem auf die Politik der Demokratischen Front und der Volksfront zur Befreiung Palästinas, um die es nachher noch gehen wird. Die jordanische Armee hat extrem brutal die Flüchtlingslager der Palästinenser angegriffen und die PLO aus Jordanien vertrieben. Dabei wurden 10.000 Menschen getötet. Alles natürlich auch mit Unterstützung Israels und des Westens. Dafür steht hier dieses Plakat der Volksfront auch, was eben Dollarzeichen, Davidstern und die Krone eben für die jordanische Monarchie darstellt. Knapp 10 Jahre später dann die zweite große Niederlage der PLO, nämlich der Abzug aus dem Libanon, nachdem Israel das Nachbarland im Norden angegriffen hat. Und das war dann eigentlich auch so der Niedergang des klassischen bewaffneten Befreiungskampfs in Palästina. Die PLO-Spitze ist nach Tunesien gegangen, also relativ weit weg. Die anderen Befreiungsorganisationen sind vor allem nach Syrien gegangen. Es waren aber vor allem die kleineren, und die konnten dann den Widerstand eben nicht in der Form wie vorher fortsetzen. Deswegen ist es dann auch Ende der 80er zu neuen Formen des Widerstands gekommen, eben in Form der ersten Intifada. Die waren Volksaufstand, ein Massenaufstand, der jetzt, also er war nicht friedlich, er war nicht pazifistisch oder nicht militant, aber er war weitestgehend nicht militärisch. Also Steine, Molotow-Cocktails und so weiter gehörten so zu den Waffen, die die Menschen damals benutzt haben, aber eben keine ja, Schusswaffen. Dieser Volksaufstand hat war nicht nur Steine schmeißen auf Panzer und Soldaten, sondern hatte tatsächlich gesellschaftlich einfach sehr krasse Auswirkungen. Es wurden Volkskomitees gegründet, man hat die Bildung und alles, was vorher sozusagen von der Besatzungsmacht und von den Kollaborateuren geleitet wurde, hat das Volk selber in die Hand genommen. Also tatsächlich ja, revolutionäre Ausmaße hatte dieser Aufstand, und der wurde dann beendet mit dem sogenannten Osloer Friedensprozess. Das war ja, unterm Strich die Anerkennung der PLO durch Israel und die Anerkennung Israels durch die PLO, und viel mehr ist eigentlich nicht passiert. Genau, also in dieser Zeit hat sich die Siedlungspolitik in der Westbank, also oder Westjordanland, noch eigentlich viel krasser zugespitzt. Die PLO wurde umgewandelt praktisch in ein ja, Marionettenregime Israels, das seitdem die 1967 besetzten Gebiete und seit 2006 dann nur noch, oder 2007 nur noch die Westbank kontrolliert. Genau, das wird immer als Friedensprozess bezeichnet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was daran ein Friedensprozess sein soll. Es waren einfach zwei Verträge, bei denen die Palästinenser sich ziemlich haben über den Tisch ziehen lassen. Die Antwort darauf war dann eben die zweite Intifada 2000 bis 2005. Die war dann auch deutlich stärker von militärischen Auseinandersetzungen geprägt. Damals hat auch die PLO und unter Arafat, der diesen Friedensprozess mitgetragen hat, durchaus dann auch noch eine Rolle gespielt. Also manche sehen das sozusagen als letzten Versuch von ihm, ja, wieder mehr Handlungsfreiheit zu bekommen. Die zweite Intifada stand aber schon sehr stark damals dann unter dem Eindruck auch von islamischen Kräften wie der Hamas und dem islamischen Dschihad, die auch schon in der ersten Intifada eine wichtige Rolle gespielt haben, aber eben genau nicht annähernd so eine, wie sie damals dann spielten und auch heute spielen. Das hat sich dann eben auch 2006, 2007 im Wahlsieg der Hamas niedergeschlagen. Die Hamas hat dann in der Auseinandersetzung mit der Fatah unter Mahmoud Abbas, dem Nachfolger von Arafat, dann die Macht im Gazastreifen übernommen. Dazu muss man sagen, anders als es hier in westlichen, vor allem deutschen Medien dargestellt wurde, war es nicht so, dass die Hamas damals einfach in Gaza geputscht hat, sondern sie hat die Wahlen gewonnen. Die Fatah hat geputscht in der Westbank, und zwar mit Unterstützung der USA, der EU und Israels, gegen die gewählte Regierung. Und daraufhin hat dann die Hamas im Gazastreifen, wo sie halt besonders stark war, einen Gegenputsch durchgeführt und herrscht dort seitdem nicht autoritärer als Abbas das in der Westbank macht. Der Unterschied ist, die Hamas spielt anders als Abbas eben nicht den Handlanger für Israel. Also Abbas unterdrückt tatsächlich ziemlich brutal nicht nur jegliche Kritik an ihm, sondern auch jeden Widerstand. Das ist im Gazastreifen anders. Es folgen jetzt die Gaza-Kriege, zu denen werde ich jetzt nicht sonderlich viel sagen. Das waren ja vor allem schreckliche Massaker, wobei man schon sagen muss, dass sich was verändert hat in den Jahren. Also ab 2012, spätestens 2014, war es auch einfach so, dass der Widerstand in Gaza sich tatsächlich deutlich besser zur Wehr setzen konnte, als das 2008, 2009 noch war. Also da ist Israel ja auch mit einer Bodenoffensive einmarschiert. Das ist jetzt aktuell, ne, sind sie ja wieder drin, wie wir alle wissen. Das war das ist ein Novum eigentlich seit dem ersten Gaza-Krieg. Sie haben davor sehr großen Respekt, sehr große Angst, weil sie, ja, wie wir das jetzt auch sehen, dem Guerillakrieg, den sie da ausgesetzt sind, einfach nicht gewachsen sind. Das ist jetzt eigentlich so grob, würde ich sagen, der Überblick. Also nochmal vielleicht zur Erinnerung, 1917 eben Balfour Declaration, 1947 bis 1949 UN-Teilungsplan und Nakba, 1967 die Eroberung ganz Palästinas, der bewaffnete Befreiungskampf in den 1960er bis 80er Jahren, die Intifada ab 1987 in den 90ern Oslo und in den 2000er Jahren die zweite Intifada und der Aufstieg vor allem der Hamas. Und genau, ab Ende der 2000er Jahre eigentlich bis heute die Gaza-Kriege und, das muss man auch noch sagen, seit 2021, ich habe es hier geschrieben, ich habe es jetzt gar nicht gesagt, der Ausbruch der dritten Intifada habe ich hier geschrieben, ist vielleicht gar nicht so selbstverständlich, weil das eben anders als die ersten beiden Intifadas nicht jetzt in der Literatur sonst so zu finden ist. 2021, seit 2021 ist es so, dass in der Westbank tatsächlich es brennt. Also es haben sich überall bewaffnete Gruppen gebildet, die zum Teil unabhängig sind von den alten, also von den traditionellen Parteien wie Fatah, Hamas, PFLP, DFLP und so weiter und so fort. Zum Teil sind sie übergreifend, also parteiübergreifend. Und das sind vor allem junge Leute, es ist eine neue Generation, die dort seit 2021 eigentlich durchgängig Widerstand leistet, die israelische Armee angreift, also das ganze Gebiet eigentlich zu einem neuen Kriegsgebiet gemacht hat. Ich habe es jetzt gerade überlesen quasi, weil die Al-Aqsa-Flut natürlich jetzt gerade alles wieder in den Schatten stellt. Also der Fokus liegt einfach eindeutig auf Gaza, weil die Schläge, die der Widerstand in der Westbank der israelischen Besatzung zusetzt, natürlich im Verhältnis zu dem, was Israel seit dem 7. Oktober erlebt hat, einfach sehr marginal wirkt. Aber es ist tatsächlich nicht unwichtig, weil es ist für sie ein ganz eindeutig eine Kriegsfront, und Gaza hat sozusagen die zweite Front eröffnet. Wir wissen, es gibt noch die dritte Front im Norden, aber das ist eigentlich so, würde ich sagen, auch der aktuelle Zustand, über den wir nachher mit Sicherheit auch noch reden werden. Gut, ich hoffe, es hat euch jetzt nicht erschlagen. Die einen werden es wahrscheinlich schon gewusst haben und sich ein bisschen gelangweilt haben, die anderen hat es vielleicht überfordert. Wenn ihr einen Tipp habt, wie man es besser machen kann, dann bin ich sehr gespannt. Genau, ich würde jetzt einmal bei der Kommunistischen Partei Palästinas anfangen. Ich habe die Vorgeschichte jetzt weggelassen, darum wurde ich mal bei einem anderen Vortrag gebeten, über die jüdischen Vorgängerparteien zu reden. Da muss man aber eigentlich in Russland anfangen. Das werde ich jetzt lassen. Trotzdem ist es natürlich so, dass klar, also was heißt klar ist, ist es nicht klar, aber es gehört zur Geschichte Palästinas. In Palästina herrscht heute Siedlerkolonialismus. Der hat damals schon seinen Anfang gehabt. Und es ist nicht nur so wie in vielen Kolonien, dass sozusagen die Ideen, also marxistische Ideen, sozialistische Ideen und so weiter, aus Europa gekommen sind mit Arbeitern oder so, sondern in dem Fall war es tatsächlich so, dass die Siedlerbevölkerung, also europäische jüdische Menschen, diese Ideen mit nach Palästina gebracht haben und sich damals dann auch schon organisiert haben. Das heißt, die ersten sozialistischen Parteien waren Parteien europäisch-jüdischer Siedler in Palästina, und das gilt auch für die Kommunistische Partei. Und das gehört eigentlich auch so zu den Problemen, die sie direkt am Anfang hatte. Nicht nur bis 1917, sondern wie man jetzt hier eben sieht, auch darüber hinaus, bis 1923 eigentlich, gab es eine starke Auseinandersetzung immer zwischen zionistischen Strömungen und marxistischen, kommunistischen Strömungen. Deswegen wurde die Kommunistische Partei Palästinas eben auch lange nicht in die Kommunistische Internationale aufgenommen, weil Antikolonialismus eben zu ihrem Programm gehörte. Und erst als die Kommunisten in Palästina dem zugestimmt haben, durften sie dann auch aufgenommen werden. Aus Moskau kamen dann eben auch Ansagen, sobald die KP aufgenommen wurde, nämlich, dass es nicht sein kann, dass es eine Kommunistische Partei in einem arabischen Land gibt, in dem quasi kein einziger Araber in der Partei ist. Und das war dann eigentlich auch für die nächsten 15 Jahre, kann man so sagen, der Auftrag an die Partei, sich mit den arabischen Massen zu verbinden, wie das damals hieß. Und das, um das abzukürzen, hat auch einigermaßen funktioniert, war mit Rückschlägen und so weiter verbunden, aber in den nächsten, also bis Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, hat man sich viele arabische Genossen hat man gewinnen können und eben auch in Teilen der palästinensischen Bevölkerung verankern können. Trotzdem schwang das eigentlich, diese Auseinandersetzung, immer weiter mit. Im Zweiten Weltkrieg war es dann so, dass zwischen dem sogenannten zionistischen Flügel und dem kommunistischen Flügel so ein bisschen Waffenstillstand geherrscht hat angesichts des Faschismus und des Weltkriegs. Das hat aber nur so lange angehalten, wie es eine akute Bedrohung durch die faschistische Achse in der Region gab, nämlich bis 1943, als dann der Vorstoß von Rommel in Nordafrika gescheitert ist, und nach Stalingrad und so weiter kam es dann zur Spaltung, und zwar in eine, in die Kommunistische Partei, die dann aber eigentlich eher pro-zionistisch war, und eine linksnationalistische arabische Partei, die aber trotzdem einen kommunistischen Anspruch hatte. Also vom Namen her war das ein bisschen verwirrend, zumindest aus meiner Sicht, war nämlich die arabische Partei hat eher eigentlich das Ziel verfolgt, das die Kommunistische Partei damals schon verfolgen sollte aus Sicht der Kommentaren. Nämlich die nationale Befreiung und den antikolonialen Befreiungskampf, während die sogenannte Kommunistische Partei sich den Zionismus immer weiter angenähert hat. Diese Spaltung bestand dann auch eigentlich bis zur Nakba. Die arabischen Nationalisten in Anführungsstrichen haben tatsächlich auch gegen die Vertreibung der Palästinenser gekämpft. Dazu muss man halt sagen, dass die Sowjetunion damals ja den UN-Teilungsplan unterstützt hat, was halt die Kommunisten in der arabischen Welt vor ziemliche Probleme gestellt hat, weil das überhaupt nicht dem entsprach, was sie eigentlich, nicht der politischen Linie, die man die ganze Zeit anhing, nämlich einen klaren Antikolonialismus. Das galt dann eben auch für die arabischen Kommunisten, die einerseits den Teilungsplan unterstützt haben, aber eben auch bewaffnet gegen die Vertreibung gekämpft haben. Jetzt wollte ich einmal kurz auf einen Punkt eingehen. Ich weiß gar nicht, wie die Debatte hier bei euch ist, in Berlin ist. Ich weiß gar nicht, wonach man es so genau einordnen kann. Aber das ist etwas, was ich in den letzten Jahren doch mal immer wieder gehört habe, tatsächlich auch von antideutscher Seite, nämlich dass ja der Zionismus eigentlich was Linkes wäre, dass der mit der Arbeiterbewegung zusammenhängt und so weiter und so fort. Und das ist nicht völlig erlogen. Also es gibt eine historische Symbiose zwischen Arbeiterbewegung und zionistischer Bewegung. Aus meiner Sicht hat das aber nichts damit zu tun, dass sie links ist. Also dass der Zionismus links ist oder je links war, zumindest so wie ich links verstehe. Und das kann man eigentlich meiner Meinung nach sehr plastisch einfach erklären, wenn man sich alles anguckt, was als sozialistischer Zionismus oder zionistischer Sozialismus bezeichnet wird. Nämlich das sind einerseits die beiden großen Parteien. Das ist einmal die Arbeiterpartei, die eine sozialdemokratische Partei war und ist. Da hilft es immer ein bisschen ins Englische zu gucken. Also Socialist ist in der Regel sozialdemokratisch, ne? Also die SPD ist Teil des Socialist International. Wir würden nicht sagen, dass die SPD sozialistisch ist. Sie war das halt vor über 100 Jahren mal. Aber da gibt es, glaube ich, auch einfach eine Begriffsverwirrung erstmal ganz am Anfang. Dann muss man sagen, dass diese Arbeiterpartei mitverantwortlich, eigentlich hauptverantwortlich für die Nakba ist. Also sie war damals die führende Kraft. Ben-Gurion, der ja einigen hier sicher was sagt, also erster Ministerpräsident Israels für viele, viele Jahre und eigentlich Architekt der Nakba, war Chef dieser Partei. So, und eine Partei, die die ethnische Säuberung durchführt, die ganz klar die Menschen anhand von ethnischen, religiösen Kategorien in Menschen, die vertrieben werden und Menschen, die das Land erobern, einteilt, hat meiner Meinung nach nichts mit links zu tun. Wichtig vielleicht auch nochmal zu sagen, hier, also heute 4 Mandate, müsste auch immer noch aktuell sein, völlig unbedeutend. Also der sogenannte Linkszionismus ist seit der neoliberalen Wende, die auch in Israel eine Rolle gespielt hat, in den 70er Jahren stetig abgeschmiert. Da gibt es bei Wikipedia eine schöne Grafik, da geht es die ganze Zeit bergab. Das gleiche gilt für die Meretz. Das ist, also manche sagen, die Schwesterpartei der Linkspartei oder so, also linkssozialdemokratisch, wenn man so möchte, hat entsprechend auch immer so eine Juniorpartnerrolle einfach gespielt und ist vor allem mit der Kibbutzbewegung verbunden, zu der ich auch noch komme. Dann möchte ich aber noch kurz zur Gewerkschaft, auf die Gewerkschaft eingehen. Die Histadrut ist eine Schwesterorganisation offiziell des DGB, wird auch, ich glaube nach dem 7. Oktober wird das auch wieder sehr stark zelebriert, ist die zionistische Staatsgewerkschaft, hatte lange auch überhaupt, also ja eigentlich wirklich bis zum Abschmieren des sogenannten Linkszionismus auch überhaupt gar keine gewerkschaftliche Funktion. Weil sie vor der Staatsgründung Israels und der Nakba nichts anderes verfolgt hat, als zusammen mit dem jüdischen Nationalfonds Land aufzukaufen, also arabisches, palästinensisches Land aufzukaufen, arabische, palästinensische Bauern und Arbeiter zu vertreiben und aus den Betrieben auszuschließen. Wenn die gestreikt hat, dann nur deswegen, weil noch Palästinenser irgendwo angestellt waren. Das war dann das einzige Mal, dass man Arbeitskampf geführt hat, nämlich bis sie rausgeschmissen werden. Das Ganze lief eben unter diesem Motto der jüdischen Arbeit. Und das ist ein Motto, das sehr zentral für den Zionismus einfach die ersten Jahrzehnte lang war. Hat dann über die Staatsgründung Israels hinaus eine richtig ekelhafte Rolle gespielt. War eigentlich eines der größten Unternehmen überhaupt in Israel. Einer der größten Arbeitgeber im Bausektor vor allem, auch total aktiv im Siedlungsbau, auch in den 1967 besetzten Gebieten und hat erstmal in den ersten Jahren Palästinenser grundsätzlich gar nicht angestellt und später dann eben nur dann, wenn man sie richtig übel als Tagelöhne ausbeuten konnte. Und das Schöne obendrauf ist noch, dass palästinensische Wanderarbeiter, die nach Israel gehen, Beiträge zahlen müssen, aber von dieser Gewerkschaft gar nicht vertreten werden. Genau, das soll sich ein bisschen geändert haben, nachdem eben mit dieser neoliberalen Wende die ganzen Konzerne, die dieser Gewerkschaft gehörten, zerschlagen wurden. Dann war sie halt einfach kein Arbeitgeber mehr, sondern musste sich auf irgendeine Rolle zurückdefinieren, und seitdem macht sie wohl ein bisschen mehr Gewerkschaftskampf, ist aber weiterhin klar zionistisch ausgerichtet. Es gibt mittlerweile auch kleinere Gewerkschaften, die das nicht sind, wo dann auch palästinensische Arbeiter mit dabei sind, aber im Vergleich sind die echt unbedeutend. Jetzt noch zu den Kibbutzim, die werden gerne mal als, ja, als so, weiß ich nicht, Kommunen, Landwirtschaftsprojekte, sozialistische Projekte und so weiter dargestellt. Also wenn sie sozialistisch sind, dann sind sie ethnosozialistisch, weil da wirklich einfach nur weiße europäische Juden rein durften. Also selbst arabische Juden wurden höchstens als Tagelöhner mal reingelassen, waren aber nie Teil dieser sozialistischen Experimente, die man da durchgeführt hat. Also die gingen schon so in die Richtung Familien auflösen, also ne, die bürgerliche Familie auflösen, im Kollektiv die Kinder erziehen und so weiter und so fort. Vom Anspruch her war das dann tatsächlich auch so, dass diese Menschen sich als Sozialisten verstanden haben. Also ich habe mal einen auch kennengelernt, der dann irgendwann festgestellt hat, dass sein Kibbutz auf einem palästinensischen Dorf, also auf den Ruinen eines palästinensischen Dorfes errichtet war, und das war für ihn voll der Schlag, weil für ihn war er, also er dachte, ich bin Sozialist, und ihm wurde einfach nie beigebracht, dass man da aber auf den Ruinen der vertriebenen indigenen Bevölkerung lebt, und hat auch niemand interessiert, und für ihn war das dann so ein Erwachen. Und es gibt auch ganz eindeutig Leute, die das schon wissen oder zumindest wissen könnten, wenn sie es wollten. Also viele der führenden Militärs, der führenden Parteien kamen aus diesen Kibbutzim. Kommen wir jetzt zu dem, was man wirklich mal als Linke bezeichnen kann in Israel. Das ist nämlich die Linke, die sich klar antizionistisch positioniert. Was jetzt nicht heißt, dass es da nicht auch Unterschiede gibt. Die KP Israels ist da eben als erste zu nennen. Es war jetzt halt so, ne, nochmal kleiner Rückblick, es gab diese Spaltung der palästinensischen kommunistischen Partei ab 1943, und nach der Nakba war erstmal so ein bisschen die Karten neu gemischt. Also es gab eine kommunistische Partei in Palästinas in Gaza, da werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Es gab eine Partei in der Westbank, die dann der jordanischen KP aber angeschlossen wurde, weil die Westbank eben von Jordanien annektiert wurde. Und die alten Fraktionen in Israel haben sich dann wieder zusammengerafft, erstmal, also die ich vorhin als arabische Nationalisten in Anführungsstrichen und als jüdische oder zionistische Kommunisten bezeichnet habe, die haben sich zusammengerafft. Es gab dann aber eben erstmal relativ zügig wieder dann die Kämpfe genau um diese ideologische Ausrichtung herum und kam dann auch zu einer Spaltung. Zwar war es so, dass die Zionisten, Proto-Zionisten, den Namen Kommunistische Partei behalten haben, 7 Jahre lang, von 1965 bis 1972, und dann haben sie sich eigentlich aufgelöst, weil sie waren keine kommunistische Partei, sie waren eine linkszionistische Partei, von denen gab es, wie ich gerade dargestellt habe, schon zwei, also hatten sie eigentlich keine Existenzberechtigung und haben sich aufgelöst. Daraufhin hat dann die eigentlich fast nur aus palästinensischen Staatsbürgern bestehende Partei diesen Namen einfach wieder übernommen, und seitdem ist das die kommunistische Partei in Israel. Sie hatte immer sehr stark den Charakter einer Bürgerrechtspartei, weil sie eigentlich die einzige palästinensische Partei für lange Zeit in Israel war. Und sehr lange, also bis 65 tatsächlich auch, standen palästinensische Bürger in Israel unter Militärherrschaft. Also ihnen wurden zahlreiche Grundrechte verwehrt, einschließlich auch des Wahlrechts. Mittlerweile gibt es auch andere palästinensische Parteien in Israel, die dann sozialdemokratisch, nationalistisch, islamisch und so weiter ausgerichtet sind. Die KP Palästinas tritt für eine Zwei-Staaten-Lösung ein. sehr klassisch und ist eine der wenigen Parteien, die eben für die, und waren auch die ersten, die gegen die Besetzung 1967 waren und sind eine der wenigen Parteien, die heute für die Räumung der 1967 besetzten Gebiete eintritt. Es gab eine Abspaltung von der KP. Das hatte erstmal gar nicht so viel mit der Frage Zionismus und so weiter zu tun, sondern mit der sogenannten Entstalinisierung in der Sowjetunion und so weiter. Und zwar ist das eine Organisation, sozialistische Organisation, die nach ihrem Organ aber eigentlich eher bekannt ist, nämlich Max Penn. Die haben so richtig einordnen kann man sie nicht so richtig, also werden als Trotzkisten zum Teil bezeichnet, haben sich aber später relativ schnell aufgesplittet und dann hat man alle möglichen ideologischen Fragmente mit drin, also so Labels sind immer schwierig, aber es gab dann sowas wie Gevarismus, Fanonismus und so, also sehr stark auf Dritte Welt sozialistische Ideen ausgerichtet, also Franz Fanon, Che Guevara und so weiter. Es gab dann welche, die eindeutiger sich trotzkistisch positioniert haben und so weiter und so fort. Die haben sich dann auch bekämpft. Das ist alles eigentlich gar nicht so interessant, weil das wirklich Interessante ist, dass sie die Ersten waren, die sehr klar, also wirklich sehr klar und fundiert eine antizionistische Position hatten, die nicht einfach nur gesagt hat, der Zionismus ist ein Werkzeug des Imperialismus, sondern sie haben erkannt, dass Israel eine Siedlergesellschaft ist, eine Siedlerkolonie ist und dass das dass dadurch der zionistische Staat einen ganz anderen Charakter hat als normale Nationalstaaten. Sie waren sehr stark geprägt durch die Befreiung Algeriens. Damals sind nämlich die französischen Siedler haben das Land verlassen, ziemlich bald nach der Revolution. Und jetzt nicht, weil sie vertrieben wurden, sondern sie hatten halt Angst vor Massakern und so weiter und so fort und hatten keine Lust mit Arabern gleichberechtigt nebeneinander zu leben. Und diese Max Penn-Leute haben eben gesagt, die Franzosen können zurück nach Frankreich gehen. Wir können das nicht einfach als, sie haben gesagt, sie haben den Begriff hebräische Bevölkerung geprägt, also im Gegensatz zum zionistischen Narrativ der jüdischen Nation. Wir können das nicht einfach. Deswegen haben sie sozusagen den Anspruch an die jüdische Bevölkerung, europäisch-jüdische Bevölkerung gestellt, dass man sich selber entzionisieren und entkolonisieren müsste als Teil der antikolonialen Befreiung in Palästina. Also sozusagen, verkürzt gesagt, wir müssen für die antikoloniale Befreiung sein, wenn wir Kommunisten sind. Das hieße aber im Zweifel, dass die Siedlerbevölkerung verschwinden muss. Und damit das nicht notwendig ist, müssen wir es aus dieser Siedlerbevölkerung selber heraus schaffen, uns vom Zionismus und vom Siedlerkolonialismus zu befreien. Und ich persönlich finde diesen Ansatz der Analyse Israels als Siedlerkolonie ist eigentlich der wirklich sinnvollste, also analytisch wirklich sinnvollste und spannendste und wird dem, was wir dort erleben, seit 75 Jahren und darüber hinaus auch wirklich am meisten gerecht. Und deswegen ist eben, also finde ich es persönlich einfach sehr spannend, dass sie damals mit die Ersten waren, die es politisch überhaupt auf die Agenda gesetzt haben. Genau. Ich werde jetzt nicht auf alle anderen Gruppen eingehen, also weil gerade politische Linke, also wo fängt man an, wo hört man auf, Friedensbewegung, ja, nein, vielleicht. Es gibt anarchistische Gruppen, es gibt feministische Gruppen, es gibt Queer-Gruppen, es gibt antirassistische Gruppen, es gibt alles Mögliche. Diese Einschätzung 150 bis 200 Personen stammt von Helga Baumgarten aus dem Jahr 2021. Sie lebt selber in Ramallah und ich weiß jetzt nicht, worauf sie sich stützt, aber das war die einzige Zahl, die ich mal finden konnte über so eine Einschätzung, wie viele radikale Linke oder wirklich linke Menschen es in Israel gibt. Fand ich auch.
Max Penn dazu oder?
Max Penn gibt es nicht mehr. Genau, also. Wie gesagt, das ist jetzt keine, ich will jetzt nicht darauf pochen, dass diese Zahl stimmt, aber als ich das gelesen habe, musste ich das erstmal sacken lassen. So, kommen wir jetzt zur palästinensischen Linken nach 48. Da haben wir eben, wie gesagt, die Kommunisten erstmal, also die Kommunistische Partei, die illegal war, also sowohl im ägyptischen Gebiet als auch im jordanischen Gebiet. 1964 dann wurde eine Partei, also eine palästinensische Sektion als Teil der jordanischen KP in der Westbank gegründet. Die hieß dann erstmal Nationale Befreiungsfront und hat sich dann später eben als Kommunistische Partei Palästinas oder Palästinensische Kommunistische Partei umbenannt und ist in die PLO auch eingetreten. Und ab 82 dann eben als eigenständige Partei. Die hat sich dann 1991 gespalten, also im Zuge des Zusammenbruchs des Realsozialismus. Und da gibt es dann eben heute einmal die sogenannte Palästinensische Volkspartei. Und es gibt aber auch weiterhin eine Palästinensische Kommunistische Partei. Über deren Größen kann ich auch nicht sonderlich viel sagen. Ich kann einen Genossen von der Palästinensischen Kommunistischen Partei aber zitieren, der gesagt hat, dass sie nicht reichen, um einen Bus zu füllen. Die Palästinensische Volkspartei ist, denke ich, ein bisschen größer. Wahlergebnisse sind im unter 1% Bereich. Inhaltlich so viel. Also die Palästinensische Volkspartei, die hat sich damals 1991 eben nicht ohne Grund umbenannt. Sie hat sich vom Leninismus distanziert und hat gesagt, die nationale Befreiung müsse jetzt im Vordergrund stehen. Gleichzeitig hat sie sich sehr stark weiterhin für eine Zwei-Staaten-Lösung ausgesprochen. Und wurde lange eigentlich aber auch eher als eine sozialdemokratische Partei gehandelt. Beide Parteien sind Schwesterorganisationen der DKP bis heute. Es ist wohl so, dass die PPP sich in den letzten Jahren wieder ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt hat, was wohl auch damit zusammenhängen kann, dass der damalige Parteiführer, der sie eben in diese Richtung geführt hat, dann in den 2000er Jahren auch die Partei verlassen hat und eine sehr eindeutig sozialdemokratische Partei gegründet hat. Aber vielleicht, wenn irgendjemand dazu mehr weiß, gerne ergänzen. Zur Palästinensischen Kommunistischen Partei, wie gesagt, sehr klein. Deswegen aber aus meiner Sicht spannend, weil sie offen die Zwei-Staaten-Lösung verworfen haben vor einigen Jahren und heute sehr offen für eine Ein-Staaten-Lösung eintreten. Aber sie haben sie eben nicht nur verworfen, sondern sie haben tatsächlich auch Selbstkritik geleistet. Also sie haben gesagt, das war ein Fehler. Also andere Parteien, arabische Parteien treten heute auch für die, also arabische kommunistische Parteien treten heute auch für die Ein-Staaten-Lösung ein. So richtig nachvollziehen kann man aber nicht, wann sich das geändert hat. Bei denen ist es tatsächlich so, sie haben darüber mehrjährige Diskussionen geführt und haben halt auch in ihrem aktuellen Parteiprogramm geschrieben, dass das ein historischer Fehler war, der den Befreiungskampf in Palästina geschwächt hat und der sie auch von den palästinensischen Massen isoliert hat. So, jetzt zu den Parteien, die wahrscheinlich mit so am berüchtigsten sind. Das ist erstmal die Volksfront zur Befreiung Palästinas. Die hat auch eine eigene Vorgeschichte, auf die ich jetzt nicht eingehen werde. Sie kommt aus so einer arabisch-nationalistischen, also pan-arabischen Ecke, sag ich mal. Also eine Bewegung, die international aufgestellt war und sie haben dann sich im Zuge, also als Folge des Kriegs von 67, aber dann als marxistisch-leninistische Organisation aufgestellt. Das haben ihre Schwesterorganisationen in anderen Ländern zum Teil eben auch gemacht. Auch hier, Labels sind immer so ein bisschen, werden dem nicht so ganz gerecht, aber dafür war sie eigentlich immer bekannt, dafür, dass sie den bewaffneten Kampf sehr nach vorne gestellt hat und auch sehr spektakuläre Operationen durchgeführt hat. Also Leila Khaled ist vielen ein Begriff, oder zumindest das Foto kennt man, die Flugzeugentführungen, dafür waren sie sehr lange bekannt, obwohl das eigentlich nur eine relativ kurze Phase bei ihnen in den 1970er Jahren war. Die PFLP hat sich dann auch ziemlich zügig gespalten. Also zuerst hieß sie dann Demokratische Volksfront zur Befreiung Palästinas, die Abspaltung mittlerweile, also kurz danach hieß sie dann einfach nur noch Demokratische Front. Die existieren beide bis heute. Es ist so ein bisschen schwierig, so Unterschiede und Gemeinsamkeiten herauszustellen, also Gemeinsamkeiten noch eher als Unterschiede. Also beide bezeichnen sich als marxistisch-leninistische Parteien, beide hatten zuerst eher Kontakt oder Bezug auf Dritte Welt kommunistische Bewegungen, sag ich mal, also Kuba, Vietnam, China, später dann aber, oder relativ zügig haben sie dann aber eher Kontakt zur Sowjetunion aufgenommen und sich auch von dort finanzieren und ausbilden lassen, und auch, also auch Leute zur Kaderschulung dorthin geschickt. Beide hatten Kontakte zu anderen bewaffneten Befreiungsbewegungen und haben sie auch ausgebildet zum Teil. Also PKK wurden, Kämpfer wurden dort ausgebildet, Tamil Tigers aus Sri Lanka, IRA-Kämpfer, ETA und so weiter. Und beide hatten seit 1982, also seit der Vertreibung aus der PLO aus dem Libanon, ihre Basis in Syrien, auch bis heute tatsächlich. Das heißt vor allem in den syrischen Flüchtlingslagern. Genau, das sind nicht die einzigen Abspaltungen. So, das sind auch nicht alle, das sind die wichtigsten. Zu denen werde ich jetzt nicht sonderlich viel sagen. Die Jahreszahlen seht ihr. Das Generalkommando gilt, ich weiß gar nicht, ob man die als, also ob die sich als links bezeichnen oder als links bezeichnet werden. Vor allem sind die dafür bekannt, dass sie ein sehr enges Verhältnis zum syrischen Regime haben. Dass die PFLP External Operations, die waren dann die für die Auslandsoperationen zuständig waren und die dann zunehmend auch nicht mehr in Absprache mit der Parteiführung gemacht haben. Also Carlos der Schakal wird einigen was sagen, der hat mit denen zusammengearbeitet, die Entführung zusammen mit deutschen Stadtguerillas, also Entebbe und Landshut, das ging alles auf deren Konto und gar nicht auf das Konto der eigentlichen PFLP. Es gab dann von dem Generalkommando wiederum diese Abspaltung der PFL, das Generalkommando dann nicht mehr links genug war. Genau, und diese People's Revolutionary Front, die stand dem wohl diesem Auslandskommando wiederum nahe. Die FIDA, die ist eigentlich die noch, also neben dem Generalkommando die einzige, die noch bis heute so besteht, die ist eine Abspaltung der DFLP und nicht der PFLP oder ihre Abspaltungen, und die hat sich im Zuge von Oslo abgespalten, weil sie eben den Oslo-Prozess unterstützt hat. Und das tut sie, soweit ich weiß, auch tatsächlich bis heute. Dazu muss man noch sagen, die PFLP tritt bis heute sehr klar für eine Einstaatenlösung ein und hat davon eigentlich auch nie wirklich Abstand genommen. Das ist die klassische Haltung eigentlich unter den Palästinensern gewesen. Die PLO hat sich ja auch erst im Zuge von Oslo dann zu einer Zwei-Staaten-Position bekannt. Es waren eher die Kommunisten tatsächlich, die für eine Zwei-Staaten-Position eingetreten sind, was, glaube ich, kaum anders möglich war, weil eben die Sowjetunion das eben ja vorgegeben hat seit 1947. Die DFLP hat dabei eine besonders herausragende Rolle gespielt, weil sie eben klassisch auch für die Einstaatenlösung war. Sie hat aber als erste davon geredet, dass man ein Etappenprogramm braucht, nämlich dass man eine palästinensische Volksmacht auf allen Gebieten, die man befreit, errichten sollte. Das hat dann die PLO übernommen. Und das war dann eine erste Spaltung innerhalb der PLO, weil damals die PFLP und andere gesagt haben, das ist der erste Schritt zur Anerkennung Israels und das ist ein No-Go. Und interessanterweise ist es so, dass sie rückblickend recht hatten. Also in der Literatur wird die PFLP immer so ein bisschen verlacht als die Radikalinskis, die halt Israel nicht anerkennen wollen. Eigentlich haben sie damals schon in den 70er Jahren erkannt, dass tatsächlich über dieses Etappenprogramm diese Schritte hin zur letztlichen Anerkennung Israels gegangen werden. Und die DFLP hat eben die, so ein bisschen den Weg eigentlich dafür geebnet. Wie sie heute dazu steht, ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil eigentlich hat sie tatsächlich in den 90er Jahren Israel auch anerkannt. Auf der anderen Seite, wenn man mit ihren Leuten redet oder wenn man sich auch ihre Stellungnahmen und so weiter durchliest, dann verleugnen sie das eigentlich so ein bisschen und sagen immer noch, naja, es geht nur um ein Etappenprogramm. Es ist schon so, dass wir ganz Palästina befreien wollen am Ende. Und ich kann das Logo nachher nochmal zeigen, das war auf der ersten Folie. Sie haben auch tatsächlich immer noch die Karte ganz Palästinas in ihrem Logo drin. Es ist natürlich aber auch davon auszugehen, dass einfach so eine Organisation, Partei, Bewegung einfach erstens keine einheitliche Meinung hat und zweitens auch einfach immer so ein bisschen mit so einer Konjunktur schwimmt. So, wie hat sich das jetzt in den letzten 30 Jahren entwickelt? Also es ist erstmal so, dass die PFLP und DFLP, über die werde ich jetzt vor allem reden, weil das sind die wirklich großen relevanten Parteien, dass sie natürlich im Zuge der des Zusammenbruchs der Sowjetunion und der anderen Länder, sozialistischen Länder, selber auch in eine Krise geraten sind. Sie haben ihre Geldgeber verloren und ihre politische Schutzmacht, sowie die Palästinenser an sich überhaupt. Also, weil, obwohl die Sowjetunion für den UN-Teilungsplan war, war es schon so, dass sie ab den 60er, 70er Jahren eindeutig so die Schutzmacht der palästinensischen und überhaupt der arabischen nationalen Befreiungsbewegung war. Wie wir alle wissen, hat der Kommunismus als Idee seitdem auch einfach an Attraktivität verloren, weil es sozusagen keinen realsozialistischen Gegenentwurf mehr zum Kapitalismus in dem Ausmaß gab. Daneben ist es so, dass dass DFLP und PFLP beide Oslo ablehnen, also abgelehnt haben und ablehnen und seitdem auch die Ablehnungsfront, also die sogenannte Ablehnungsfront, mitgetragen haben, und zwar zusammen mit den anderen Parteien, die dagegen gegen Oslo stehen, und das ist vor allem die Hamas und der Islamische Dschihad. Und mit denen arbeiten sie auch in dem Sinne zusammen. Eine Fortsetzung ist eben auch dann dieser gemeinsame Operationsraum, also die Ablehnungsfront 90er Jahre, 2000er Jahre. Dann gab es die Wahlen und so weiter, habe ich ja vorhin alles dargelegt. Und es gibt seit 2021, hat sich diese Ablehnungsfront in einem sogenannten gemeinsamen Operationsraum institutionalisiert. Da sind alle Widerstandsgruppen drin. Also als Widerstandsgruppen verstehe ich alle Organisationen, die erstens Oslo ablehnen und zweitens auch bewaffnet kämpfen, unabhängig davon, welchen Stellenwert der bewaffnete Kampf für sie einnimmt. Und das sind eben PFLP, DFLP. DFLP auch als einzige, die für eine Zwei-Staaten-Lösung eintreten. Hamas, Dschihad und also theoretisch noch die Al-Aqsa-Märtyrer-Brigaden, die sind halt Teil der Fatah, mehr oder weniger, die allerdings sehr gesplittet ist. Das sind eigentlich so im Wesentlichen die großen Fraktionen. Genau, Ausblick, muss ich kurz gucken. Ja, seit Mai 2021 hatte ich ja gesagt, neue Intifada, zumindest so wie ich das interpretieren würde. Hier fehlt jetzt natürlich noch, dass der 7. Oktober natürlich das Ganze nochmal auf eine ganz neue Stufe gehoben hat. Seit Mai 2021 ist es so, dass es neue Organisationen eben auch in der Westbank gibt, die strömungs- und organisationsübergreifend sind, also wo dann zum Beispiel Mitglieder der linken Organisation, der nationalistischen und der islamischen zusammen operieren, oder eben auch Leute, die überhaupt gar nicht aus solchen Organisationen kommen. Es gibt diesen Drang zur Einheit, der sich vor allem in diesem gemeinsamen Operationsraum niederschlägt. Und es ist so, dass der Widerstand tatsächlich einfach sehr viel besser bewaffnet ist. Also die Hochrüstung, zumindest im Gazastreifen, ist schon ziemlich beachtlich. Man sieht auch nochmal sehr stark den Unterschied zur Westbank, wo ja wirklich naja, die Kämpfer quasi sparen und sich dann entscheiden, kaufe ich mir jetzt baue ich mir ein Haus oder kaufe ich mir eine Waffe, so, also so grob ist die Entscheidung. Und die Waffen werden halt reingeschmuggelt über Jordanien oder über tatsächlich auch aus Israel. In Gaza sieht das natürlich völlig anders aus, ne? Also die sind in der Lage, eigene Waffen in großem Stil zu bauen und wie wir sehen, auch sehr, sehr effiziente Waffen. Und eben als letztes jetzt die Al-Aqsa-Flut. Dazu muss man auch nochmal sagen, dass auch da, das wurde im Ankündigungstext auch schon angerissen, also die Al-Aqsa-Flut als Operation wurde von der Hamas, soweit wir wissen, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig und es gibt da verschiedene Analysen und Berichte und so weiter. Wir können davon ausgehen, dass diese Operation von der Hamas vor allem initiiert und geplant wurde. Es ist aber so, dass seit Stunde 1 oder Stunde 2, wenn man so möchte, alle anderen Organisationen mit dabei waren. Also es gab jetzt kürzlich auch ein Interview in der Jungen Welt mit der DFLP, wo sie gesagt haben, nach einer Stunde waren unsere Kämpfer auf dem Feld. Also die Vorgabe kam von der Hamas und danach haben alle mitgemacht. Angeblich war es auch die DFLP, die ersten Märtyrer an dem Tag zu verzeichnen hatte. Und zwar insgesamt 7 Stück, die am ersten Tag gefallen sind. Beide, also PFLP und DFLP, sind sehr klar an der Verteidigung Gazas beteiligt. Alle Organisationen veröffentlichen ja Videos, Berichte und so weiter. Klar, man kann auch einfach eine bessere Medienabteilung haben und schlechteres Militär oder umgekehrt. Das ist nicht immer so ganz leicht zu beurteilen. Es ist schon so, dass die Hamas einfach das Gros des Widerstands einfach trägt, der sie militärisch am besten aufgestellt ist. Die anderen machen aber schon relativ viel mit. Meinem Eindruck nach ist die DFLP tatsächlich stärker nochmal als die PFLP oder wie gesagt, sie sind einfach nur besser in der medialen Aufbereitung. Und seit dem 30. 31. Dezember wissen wir auch, dass mindestens die PFLP auch über Gefangene verfügt. Also es ist nämlich ein israelischer Soldat in PFLP-Gefangenschaft ums Leben gekommen, als die israelischen Besatzungstruppen versucht haben, ihn aus Gefangenschaft zu befreien. Da wurde es veröffentlicht. Darüber hinaus habe ich keine Informationen gefunden, ob die weitere Gefangene haben, ob die DFLP Gefangene hat und so weiter. Ich habe mir auch nochmal angeschaut, also die Palästinensische Kommunistische Partei unterstützt den Aufstand vom 7. Oktober genauso wie die Palästinensische Volkspartei. Also für sie ist das ein legitimer Aufstand und also der Generalsekretär der PPP spricht von einer Heldentat des 7. Oktober. Und also für den deutschen Diskurs ist es auch nicht unwichtig, einfach zu wissen, es gibt außer wirklich Abbas, der halt also nichts anderes wirklich als ganz offener Verräter ist, keine politische Instanz unter den Palästinensern, die diesen Aufstand vom 7. Oktober verurteilt oder auch nur verurteilen könnte, weil der einfach an Popularität ist ja nicht zu unterschätzen, sowohl in der palästinensischen Bevölkerung als auch der arabischen Bevölkerung insgesamt. Wie gesagt, oder um das zusammenzufassen, also die palästinensische Linke ist Teil dieser Entwicklung, die ich da vorher skizziert habe, also der Drang zur Einheit der palästinensischen nationalen Befreiungsbewegung, der Aufstand oder die Aufstände seit dem Mai 2021 und dem Aufstand vom 7. Oktober 2023 und auch dieser der besseren Bewaffnung, soweit man das beurteilen kann, eben in Form des gemeinsamen Operationsraums, des Programms der KP Palästina, was ich vorhin ja schon angeführt habe, die eben für eine Ein-Staaten-Lösung mittlerweile eintritt. Dagegen ist die israelische Linke, also ich rede jetzt sowohl über die sogenannte zionistische Linke als auch die radikale, wirkliche Linke, de facto nicht mehr existent. Also das, was als Mitte oder liberal oder so in Israel deklariert wird, das würde in Deutschland weit rechts der AfD stehen. Genau, der Linkszionismus war nie links, so, das muss man einfach nochmal sagen. Und ich weiß nicht, genau, ich lese es vielleicht auch nochmal vor, das wäre das Fazit oder das, was ich hier zur Diskussion stellen würde. Die These, die nationale Befreiung und Entkolonialisierung Palästinas ist objektiv das historische Etappenziel aktuell in Palästina. Das revolutionäre Subjekt in Palästina ist das palästinensische Volk, weil sie eben dieses Interesse haben. Somit ist die Aufgabe der Linken in Palästina, diesen Kampf zu führen. Daran, ob sie das vermag, ist ihre Relevanz zu messen. Eine kommunistische Hegemonie wäre, aus meiner Sicht zumindest, wünschenswert, ist aber derzeit unrealistisch. Sie ist objektiv auch nicht notwendig, zumindest für die nationale Befreiung. Das wäre jetzt die These, die ich hier in den Raum stellen würde. Da können wir sehr gerne drüber diskutieren. Genau. Vielleicht soweit erstmal. Yeah.